Gegen deren Antisemitismus wieder in Deutschland für den Kommunismus.
Dieses Jahr wird im ganzen mitteldeutschen Raum und auch in Halle gefeiert. Der Grund dieser Feierlichkeiten sind die Reformation, die 500-jährige Reformation und hier in Halle auch genannt das Lutherjahr. Hier in Halle gibt es ein mannigfaltiges Programm. Es gibt Theater über Luther, es gibt Stadtführungen mit einem Fokus auf Luther, es gibt ein Veranstaltungsprogramm, das überschrieben ist mit dem Titel Reformation für Jugendliche. Es gibt noch einiges mehr und vor allem gibt es eine ganze Menge Marketing, das sich rundherum dreht um die Marke Luther quasi. Hier in Halle muss man sich die lokale Beziehung zu Luther, das finde ich auch ganz lustig, so ein bisschen zurechtbiegen. So richtig weiß man auch nicht, was jetzt Luther in Halle zu tun hatte. Sein Kontrahent soll hier sozusagen seinen Sitz gehabt haben, aber es wirkt dennoch längst so Luther, der ist irgendwie einer von uns. Während ganz Halle sich in Marketing und Eventmanagement übt, gibt es allerdings immer mal wieder kleinere Zwischenfälle. Bei einer Vorveranstaltung des Kirchentags in Halle Ende Mai, da tauchte bei einem öffentlichen Gottesdienst eine Gruppe von Antifas auf. Die haben ein Transparent entfaltet, direkt vor der Bühne dieses öffentlichen Gottesdienst, und auf diesem Transparent war zu lesen: Luther, du mieses Stück Scheiße, Antisemitismus, Sexismus, Despotismus, kein Grund zum Feiern. Allerdings hat diese Störaktion nicht lange gewirkt. Es hat sich da ein sichtlich erboster Christ ins Gemenge geworfen, hat das Transparent in Rage heruntergerissen und hat es dann über eine Bauzaunabsperrung geworfen. Und dazu haben dann die Gäste des öffentlichen Gottesdienstes Beifall geklatscht. Nun kann man sich vielleicht fragen, was bringt junge Leute eigentlich dazu, Luther als mieses Stück Scheiße zu betiteln? Luther war nicht nur ein moderner Antisemit und extremer Frauenfeind, seine Ideen haben sich außerdem eingefügt in die Durchsetzungsgeschichte des Kapitalismus in deutschen Gefilden. Was das genau heißt, darüber möchte ich jetzt mit Max aus Berlin sprechen, der in diversen politischen Zusammenhängen unterwegs ist und der sich auch intensiver mit Luther auseinandersetzt. Ich begrüße ihn hier am Telefon. Hallo Max.
Hallo Lukas.
Ja, wenn wir uns über Luther und die Durchsetzung des Kapitalismus unterhalten, dann fällt mir da zuerst ja als Bezugspunkt prominent die These von Max Weber ein, der sagt, ja, die protestantische Ethik, die hat ideologische Vorbedingungen für die Durchsetzung des Kapitalismus geschaffen. Wie sieht das denn bei Luther konkret aus? Also welche ethischen Ansprüche oder Gedanken passen da zu Kapitalismus und Lohnarbeit?
Zuerst gibt es sozusagen recht konkret, und das ist eigentlich auch allgemein erforscht worden, eine recht rigide Arbeitsmoral. Also die Freiheit der Seele wird sozusagen behauptet über den Glauben, aber der äußere Körper bleibt nach Luther weiter der Sünde verfallen und er muss dann in gewisser Weise diszipliniert werden, also von der Sünde bereinigt. Und da empfiehlt Luther Arbeit sozusagen als Disziplinierung des Körpers und als Form, ihn ja wieder auf den richtigen gläubigen Weg zu bringen. Ich hatte allerdings einmal untersucht, wie man noch in der abstraktesten Struktur sozusagen des lutherischen Gottesbegriffes diese Umbruchsphase zum Kapitalismus hin nachvollziehen kann. Es war ja so, dass diese Phase, die Marx als sogenannte ursprüngliche Akkumulation bezeichnet, eine sehr brutale Auflösung der feudalen Ständeordnung ist. Und das wurde allgemeinhin in Luthers Zeit durchaus als katastrophaler Prozess gefasst und von Luther sogar als Apokalypse, also eine Art teuflische Unordnung, gegen die wieder die göttliche Ordnung hergestellt werden muss. Und theologisch fasst Luther das als sogenannten Entzug des Absoluten. Also für ihn ist Gott als der Inbegriff des Allgemeinen oder sagen wir die Gesellschaft strukturierenden Prinzips abwesend und er bleibt dem Denken unergründlich. Theologisch nennt man das den Deus absconditus, den abwesenden und eben unerkennbaren Gott. Und das heißt, bei Luther wird dem Denken die Fähigkeit abgesprochen, Gott zu erkennen, was in gewisser Weise einen recht oder eigentlich eher absolut irrationalen Gottesbegriff aufbaut. Und dann ist es bei Luther allerdings gleichzeitig so, dass von dem Glauben sozusagen der absolute Gehorsam gegen diesen unerkennbaren Gott gefordert wird und der blinde Glaube dann in gewisser Weise der Vernunft ihre Zwecke und Ziele diktiert. Und es ist meiner Meinung nach genau dieses protestantische Gott- und Weltverhältnis, was dem Weltverhältnis in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft entspricht. nämlich dass es dort eine instrumentelle Zweckrationalität gibt, das ist übrigens auch ein Begriff von Max Weber, die im Grunde aber irrational ist, weil sie nämlich die Gesellschaftsstruktur selber, also das, was die Gesellschaft zusammenhält, nicht erkennen kann und unfähig ist, eigene, eben vernünftig bestimmte Zwecke zu setzen, sondern eigentlich nur der Optimierung der Mittel dient, für eben den ihr fremden Zweck der Profitmaximierung. Und diese Analogie sozusagen in der Gottesstruktur bei Luther und im Weltverhältnis in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft ist, glaube ich, das, was den Protestantismus zu einer so ausgezeichneten Ideologie der bürgerlichen Gesellschaft macht.
Also du hast jetzt quasi bei Luther sozusagen erst, also ja, zwei Aspekte sozusagen angeführt. Auf der einen Seite sozusagen eine Arbeitsmoral, die sozusagen kapitalistischen Anforderungen vielleicht entgegenkommt, und auf der anderen Seite so ein Gottesbild, was vielleicht irgendwie in seiner Figur Ähnlichkeiten aufweist zu der gesellschaftlichen Struktur, die sich dann beginnt zu etablieren. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, und das führt uns vielleicht auch dann sozusagen zu diesem besonderen deutschen Gefilden, wie da sozusagen dann sich der Bezug zur Obrigkeit herstellt. Das ist ja das, was sozusagen auch noch auf diesem Transparent, auf diesem Protesttransparent zu lesen gewesen ist, als Stichwort da Despotismus. Nun ist es ja so, wenn man über Reformation nachdenkt, dann hat man da ja erstmal die Vorstellung von einem Prozess, der zumindest gegen die Obrigkeit der Kirche angestoßen wurde. Also da hieß es ja eigentlich, man soll jetzt nicht mehr sozusagen Ablassbriefe kaufen und man soll nicht alles glauben, was einem irgendwelche oberen Priester erzählen. Aber wenn man sich das genauer anguckt, was hatte denn Martin Luther für ein Verhältnis zur Obrigkeit?
Ja, du hast es ja schon angedeutet, dass er zwar aufbegehrte gegen die kirchlich-katholische Obrigkeit, die insbesondere von ihm ja auch gefasst wurde als eine fremde, nämlich eigentlich in Italien in Rom sitzende päpstliche Obrigkeit, also so etwas wie sozusagen eine koloniale Fremdbestimmung der deutschen Lande. Und dann gibt es bei Luther in der Reformation sozusagen diesen Umschlag, dass er es zwar einerseits schafft, dass der Glaube sozusagen dem Laien in die Obhut gegeben wird, also dass jeder Laie in gewisser Weise eigentlich auch Priester sein kann und einen unmittelbaren Bezug zu Gott herstellt über den Glauben, und dadurch entfällt in gewisser Weise die Notwendigkeit der kirchlichen Vermittlung, also das, was die katholische Kirche für sich in Anspruch genommen hat. Gleichzeitig schlägt es aber um bei Luther in eine Staatskirche, nämlich, wie Marx formulierte, zu den Laienpäpsten, nämlich den Fürsten. Weil sozusagen jeder Laie auch Priester sein kann, fällt es sich dann bei Luther so, dass er die Obhut der Kirche den Fürsten übergibt, also die dann auf einmal die Einsetzung der Priester und der Pfarrer überwachen. Und so tauscht sich in der Reformation eigentlich nur eine Obrigkeit gegen eine andere aus, nämlich die katholische Obrigkeit gegen die unmittelbar staatliche Obrigkeit der Landesfürsten. Das ist, denke ich, dieser Prozess der Reformation. Und dann kommt fatalerweise noch hinzu, beispielsweise auch gegenüber Calvin, also der calvinischen Reformation, die viel, viel mehr republikanische Tugenden und Widerstandsrechte gegen den Staat fordert, dass in der lutherschen Fassung der Reformation der Staat seine einzige Grenze, also die einzige Grenze seiner Autorität, eigentlich nur an der Kirche findet. Und die Kirche ist aber bei Luther in gewisser Weise eigentlich nur die Seele. Also es gibt diese zwei Reiche Lehre Luthers, das Reich der Freiheit und das Reich der Unfreiheit und der Notwendigkeit. Und das Reich der Freiheit beschränkt sich eben auf die Seele, also den inneren Glauben. Darin wird der Christenmensch frei nach Luther. Das Reich des Körpers aber, also der Materialität, bleibt weiterhin der Sünde verfallen und der Unfreiheit. Und dieses Reich obliegt dann eben der Herrschaft des Staates, der durch sein Schwert, wie Luther es nennt, also durch seine organisierte Gewalt, die Unordnung dieser sündigen Welt sozusagen in Zaum halten soll und da ein bisschen Restordnung schaffen soll. Und so kommt es eben, dass diese Ablösung von der einen Obrigkeit der katholischen Kirche eben zu einer fast Sakralisierung einer anderen Obrigkeit, nämlich der staatlichen, führt und die dann eigentlich auch keinerlei Einschränkungen mehr erfährt, denn ein innerer Widerstand gegen die Staatlichkeit ist immer auch ein unwirksamer Widerstand. Also dieses typisch Deutsche, die Gedanken sind frei, aber der Rest liegt in Ketten.
Wenn man jetzt weiter über die Reformation nachdenkt, dann fällt ja auf, die fällt auch dann in den Zeitraum der Bauernkriege. Also, und das ist ja tatsächlich das Interessante, wenn wir irgendwie darüber sprechen, dass Reformation und die Durchsetzung des Kapitalismus in Deutschland, dass die was miteinander zu tun haben, dann ist ja sozusagen gleichzeitig der Bauernkrieg oder die Bauernkriege, was ja eine Reihe von Auseinandersetzungen war, ist das ja genau Teil des Prozesses, wo sich sozusagen der Kapitalismus beginnt durchzusetzen in Deutschland. Wenn man sich jetzt sozusagen diese ganze Gemengelage anschaut, dann stößt man ja auch auf einen anderen, der auch als Reformator quasi geführt wird, nämlich Thomas Müntzer. Also auch der wird ja dann als Reformator eingeordnet. Und das führt uns ja auch dazu, weiter über das Verhältnis von Reformation und Kapitalismus nachzudenken. Eben in Bezug auf die Bauernkriege als ein Ereignis, was da sozusagen den Übergang zum Kapitalismus auch mit markiert oder was da reinfällt. Wie ließe sich denn das Verhältnis zwischen Luther und den Bauern da bezeichnen?
Ja, das ist natürlich katastrophal ausgefallen, muss man leider sagen. Also einerseits muss man sagen, dass die Bauernkriege haben schon früher als dieser große deutsche Bauernkrieg, der 1525 war, angefangen. Also wie du meintest, es ist eine ganze Reihe von kleineren Aufständen gewesen, die auch schon vor der lutherischen Reformation einsetzten. Man kann also nicht sagen, dass die erst durch die lutherische Reformation ausgelöst wurden. Und jetzt ist das Verhältnis, das, was ich mit katastrophal meinte, so, dass die freiheitlichen Momente, die es durchaus in der lutherischen Reformation gibt, die wurden von den Bauern aufgegriffen und auch erkannt und wurden aber sozusagen radikalisiert und über das hinausgetrieben, was Luther damit eigentlich meinte. Und dann gibt es diesen berühmten Aufsatz von ihm, wieder die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern. Und da weist er sozusagen die Bauern in die Schranken und sagt, sie hätten seine Reformation ganz falsch verstanden, insbesondere seine Freiheitsbotschaft. Und das wäre gar nicht so gemeint gewesen. Das wird relativ deutlich. Es gibt diese 12 Artikel der Bauern und da fordern sie beispielsweise auch, dass damals nur von den Fürsten bewirtschaftete Wälder von allen gemeinschaftlich bewirtschaftet werden können. Also man das Holz benutzen kann, man da auch jagen kann. Und gleichzeitig fordern sie die Abschaffung der Frondienste etc. Das heißt, sie fordern ganz weltliche Freiheiten und eigentlich schon fast so frühkommunistische Forderungen wie eine gemeinschaftliche Nutzung von Land und Gütergleichheit. Und daraufhin reagiert Luther und schreibt dann, nein, also die Taufe macht nicht den Leib und Gut frei, sondern nur die Seele. Und das Evangelium fordert auch keine Gütergemeinschaft, zumindest nicht von fremden Gütern, sondern wer freiwillig seine Güter zusammentun kann, der kann das machen. Aber aus dem Evangelium lässt sich nicht ableiten, dass man fremde Güter einfordern könnte. Und das würden die Bauern eben machen. Und das wäre dann antichristlich beziehungsweise gegen seine Form der Reformation. Zudem, das ist dann noch das andere Problem, stehen sie gegen ihre fürstliche Obrigkeit auf. Und das ist für Luther in gewisser Weise Hochverrat. Aber was man daran ganz gut sieht, ist, dass sozusagen die lutherische Reformation gewisse Freiheitsmomente freigesetzt hat, die in dem sozialen Prozess dieser Umbruchsphase von gewissen Fraktionen, also der bäuerlich-proletarischen, die auch Verbindungen zum städtischen Bürgertum hatte, aufgegriffen wurden und die dann aber von Luthers Bündnis mit den fürstlichen Gewalten zurückgeschlagen wurde und sich dann historisch, muss man sagen, eigentlich nur die autoritäre Variante der Reformation durchgesetzt hat, die diese Freiheitselemente eben unterbindet.
Ich hätte vielleicht zu diesen Bauernkriegen auch nochmal eine Nachfrage, die jetzt vielleicht nicht unbedingt unmittelbar mit Martin Luther zusammenhängt. Aber du hast jetzt sozusagen quasi gesagt, dass Martin Luther, dass der sozusagen dann ja sozusagen auf der Seite der Fürsten steht in dieser Auseinandersetzung. Und das ist ja dann interessant, wenn man bei den Bauernkriegen das sich anguckt, dass da waren ja nicht nur Bauern dabei, sondern das hast du auch kurz erwähnt, dass eben aus den Städten sich zum Teil Handwerker angeschlossen haben, aber auch sozusagen Teile des Bürgertums. Also es wird ja auch oft als frühbürgerliche Revolution quasi angesehen. Und jetzt würde man ja eigentlich denken, dass ja eigentlich sozusagen so Kleinbürger und Bürgertum, dass die ja sozusagen Träger des Kapitalismus sind. Aber jetzt sozusagen steht da an dieser Schwelle sozusagen, dass am Ende sozusagen die Fürsten sich durchsetzen. Wie passt das denn so in diese Durchsetzungsgeschichte von Kapitalismus da? Wie passt das da rein?
Naja, ich würde sagen, dass es in gewisser Weise gibt es ja immer unterschiedliche Varianten von Kapitalismus und die Interessenlage ist da auch nicht unmittelbar eins oder das Wertgesetz des Kapitals zieht aus sich heraus ja nicht ein eindeutiges Interesse, sondern man hat es ja auch immer noch mit einer Konkurrenzvermittlung über den Markt zu tun. Und dann war es beispielsweise so, dass die viel radikaleren Reformer wie Karlstadt beispielsweise dem Bürgertum relativ nah waren, dadurch, dass sie auch die freie Priesterwahl gefordert haben, die ja eigentlich auch ein Hauptmerkmal von Luthers Reformation war, was übrigens auch die Bauern gefordert haben, nämlich die Konsequenz, wenn man keinen professionellen Vermittler mehr braucht, also keinen von der katholischen Kirche eingesetzten Priester, dann kann man ihn sich ja eigentlich selber wählen. Wenn alle Laien das gleiche Verhältnis zu Gott haben durch den Glauben, kann ja eigentlich jeder Laie Priester werden. Und Luther hat es dann aber dahingehend unterbunden, dass eben doch die Priester wieder nicht autonom von der Gemeinde gewählt wurden, sondern überwacht wurden und eingesetzt wurden von den fürstlichen Gewalten. Und jetzt ist es so, dass diese Fürsten sind ja in ihrer Form damals auch Interessenverbände, wenn man so will. Und die lutherische Reformation hat ihnen einen unfassbaren ökonomischen Vorteil verschafft, nämlich den Raub an den Kirchengütern. Also dadurch, dass die Kirche verstaatlicht wurde, hat die lutherische Reformation eigentlich dazu geführt, dass das ganze Kircheneigentum, was damals noch wesentlich mehr war, als man sich das heute vorstellt, zur Staatsmacht übergeht. Und damit sind die fürstlichen Herrscher in gewisser Weise selber ökonomische Akteure geworden, die sich dann auch gegen das bürgerlich-städtische Bürgertum durchgesetzt haben, was zu dieser Zeit eigentlich eher seine Autonomie gefordert hat. Also um ähnlich zu werden wie das Bürgertum in den großen Reichsstädten, die alle sehr, sehr autonom waren und dann in der Folge der Reformation immer mehr unter die direkte Herrschaft der Landesfürsten geraten sind.
Das finde ich ganz interessant, sozusagen das festzustellen, okay, es kommt immer sozusagen jeweils auf die Gemengelage an und darauf an, wie die Akteure sozusagen aufgestellt sind und dann kommt sozusagen eine kapitalistische Rechnungsweise dazu und die einzelnen Akteure gehen irgendwie damit um und dann lässt sich ja gerade feststellen, dass halt eben gerade in England zum Beispiel, wo die industrielle Revolution ein bisschen früher sozusagen gewesen ist, dass es da gerade das Bürgertum gewesen ist als wichtigster Akteur und das bezeichnet dann vielleicht auch so ein bisschen so diese besondere deutsche Situation, dass da sich sowas wie kapitalistische Logik halt durchsetzt als ein Projekt von oben quasi eigentlich, ne?
Definitiv. Das würde ich auch sagen, dass wenn man sich den weiteren Verlauf der deutschen Geschichte anguckt, diese Form diese autoritäre Form des würde ich sagen, Staatskapitalismus dann ja auch katastrophale Folgen hat im 19. Jahrhundert. Also 1848 scheitert dann die bürgerliche Revolution. Und gleichzeitig setzt sich aber der Kapitalismus in Deutschland als später und als nachholender durch. Also Deutschland muss sozusagen aufholen gegenüber England und Frankreich. Und das vollzieht sich dann eben unter dem bismarckischen Staat und in den Einigungskriegen unter der Führung Preußens. Also man braucht auch erstmal einen Nationalstaat, um den Kapitalismus dann ohne diese ganzen Zollschranken entwickeln zu können. Und dafür war dann eben der lutherische Protestantismus wie geschaffen. Also einerseits eine absolute Obrigkeitshörigkeit, die Preußen braucht, um seine Kriege zu führen. Und andererseits eben eine bedingungslose Arbeitsmoral, die besonders geeignet dafür ist, eine nachholende Industrialisierung zu gewährleisten. Und ich denke, man könnte sogar diesen Strang noch so weit ziehen, eben bis in die heutige Zeit. Also diese Verbindung von Preußentum und Luthertum. Wenn man sich beispielsweise anschaut, die Kombination der jetzt geltenden Hartz-IV-Gesetze mit den neuerlich durchgesetzten Polizei- und Internetgesetzen, dann hat man eigentlich genau wieder das, also Arbeitszwang staatlich organisiert und einen polizeilichen Obrigkeitsstaat, der äußerst autoritär beschaffen ist und in dem freiheitlich-demokratische Grundrechte immer mehr zurückgeschraubt werden.
Jetzt würde ich bei meiner abschließenden Frage vielleicht auch nochmal so ein bisschen zurückkommen auf die Rezeption von Luther, die man so ein bisschen beobachten kann. Wir haben jetzt sozusagen sehr kritisch darüber gesprochen und eben sozusagen die Schriften und Gedanken von Luther gesehen haben als Teil einer Rechtfertigungsideologie von Herrschaft und von einer Modernisierung, die gegen die Leute durchgesetzt wird. Jetzt kann es einen ja verwundern, wie es zustande kommt, dass es eigentlich so diverse Ansichten über Luther gibt. Also die einen sagen, Reformation, das war ein Fortschritt. Das war toll, der hat uns vorangebracht, der hat Freiheit oder sowas in die Welt gebracht. Die anderen sagen, Luther, du mieses Stück Scheiße. Wenn man da vielleicht nochmal einen anderen Fokus drauf wirft, als wir das jetzt bisher in dem Gespräch gemacht haben, kann man denn nicht trotz allem, was wir da jetzt so zusammengetragen haben, nicht trotzdem sagen, die Reformation und die Auswirkungen davon und das, was Luther geleistet hat, das ist auch ein Teil von Fortschritt und Aufklärung in irgendeiner Weise?
Ich würde das bezweifeln. Also es gibt, wie du es ganz gut gesagt hast, würde ich sagen, grob zwei Stränge. Und sogar in der Arbeiterinnenbewegung gibt es auch diese beiden Verhältnisse zu Luther. Also noch Engels wird sagen, ja, das ist ein frühbürgerlicher Reformator, der sozusagen die Klassenfraktion des Bürgertums vertritt, was wir jetzt schon ein bisschen angezweifelt hatten. Und dann, wenn man sich aber so Schriften von Marcuse, Bloch und der kritischen Theorie anschaut, vertreten die eher diese These, na sagen wir mal, das ist der Beginn der deutschen Misere. Und ich würde sagen, das stimmt in gewisser Weise in der Hinsicht, dass wenn man sich die Gesamtlage in Europa anschaut, also was zu dieser Zeit der Renaissance gerade geschieht, dann muss man tatsächlich sagen, dass die Reformation, insbesondere die lutherische, eigentlich nicht wirklich aufklärerisch ist. Also es gibt zur gleichen Zeit mit Luther beispielsweise Erasmus von Rotterdam, der ein Buch schreibt, in dem er die Willensfreiheit des Menschen proklamiert, trotz göttlicher Vorsehung. Und Luther reagiert darauf, indem er ein explizites Gegenbuch schreibt, nämlich von der Unfreiheit des Willens. Und was man diesem Buch sozusagen in jeder Zeile anmerkt, ist, dass Luther die implizite Konsequenz von der These von Erasmus durchschaut, nämlich dass es eigentlich keinen Gott gibt. Und dagegen wendet er sich vehement. Das heißt, schon in ihrer eigenen Zeit war die lutherische Reformation zum Teil explizit gegen aufklärerische Strömungen konzipiert, die eine viel radikalere Säkularisierung vertreten haben. Und letztlich muss man sich, glaube ich, auch noch mal vor Augen führen, dass die Reformation in ihrer lutherischen Fassung von der Struktur her einen wirklich reaktionären Charakter hatte, ganz einfach aus dem Grund, dass ihr Gestus rückwärtsgewandt ist. Also Luther ging es ja darum, den eigentlichen, den ursprünglichen christlichen Glauben wiederherzustellen, der sozusagen von den historisch aufgehäuften Instanzen der katholischen Kirche verschüttet worden ist. Also eigentlich geht es um eine Rückwärtsgewandtheit und eine Wiederherstellung des Ursprungs, was natürlich in dem Sinne nicht funktionieren kann, weil es diesen Ursprung nicht gibt und sozusagen diese Wiederherstellung des Ursprungs dann eigentlich wie ein Katalysator für die neuen Verhältnisse, nämlich diese kapitalistischen, wirkt. Aber der Grundgestus der Reformation ist eigentlich die Autorität des Glaubens wiederherzustellen, die man eigentlich verloren glaubt. Und das ist, glaube ich, in gewisser Weise eine Gegenbewegung zu Aufklärung und Säkularisierung. Und das schon in dieser Zeit. Also schon gleichzeitig mit Luther gibt es eben viel freiheitlichere, viel demokratisch-republikanischere Bestrebungen.